1. Mose 41. Diesen ganzen Abschnitt zu lesen. Und nach 2 Jahren hatte der Pharao einen Traum. Er stünde am Nil und sähe, aus dem Wasser steigen 7 schöne fette Kühe. Die gingen auf der Weide im Gras. Nach diesen sah er andere 7 Kühe aus dem Wasser aufsteigen. Die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils. Jetzt wollen wir bloß auch hier ausmachen, wenn Sie was nicht hören, wegen Lautstärke von außen bei den offenen Fenstern, tun Sie einfach die Hand hochheben. Ich weiß, dass Sie nicht sich zu Wort melden, sondern merke ich es. Gell, auch in der Kirche. Ist auch eine Hilfe, gell? Nicht, dass Sie es nachher sagen, denn nachher ist das Kind in den Brunnen gefallen, das ist vorbei. Sie müssen es so sagen, wenn ich zu leise werde oder alles verschlucke oder so, dann merkt man schon. Auch jetzt hier in der Bibelstunde. Und die hässlichen und mageren fraßen die 7 schönen, fetten Kühe. Da erwachte der Pharao und er schlief wieder ein und ihm träumte abermals und er sah, dass 7 Ähren aus einem Halm wuchsen, voll und dick. Danach sah er 7 dünne Ähren aufgehen, die waren vom Ostwind versenkt und die 7 mageren Ähren verschlangen die 7 dicken und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war. Und als es Morgen wurde, ward sein Geist bekümmert und er schickte aus und ließ rufen alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen und erzählte ihnen seine Träume, aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte. Da redete der oberste Schenk zum Pharao und sprach, ich muss heute an meine Sünden denken. Also der Mundschenk ist nicht ein Kammerdiener, ein Butler, sondern das ist ein Minister. Muss ich immer wissen, der den Getränk einschenkt, ist so ein Vertrauensposten, da genügt ein Tröpfchen Gift und der Pharao ist weg vom Fenster. Deshalb sind es ganz hohe Beamte, die Mundschenken. Ich muss heute an meine Sünden denken und als der Pharao zornig wurde über seine Knechte und mich mit dem obersten Bäcker ins Gefängnis legte, in des Amtmanns Hause, da träumte uns beiden in einer Nacht einem jeden seinen Traum, dessen Deutung ihn betraf. Da war bei uns ein hebräischer Jüngling, des Amtmanns Knecht, dem erzählten wir es und er deutete uns unsere Träume, einen jeden nach seinem Traum. Und wie er es uns deutete, so ist gekommen, denn ich bin wieder in meinem Amt gesetzt, aber jener wurde aufgehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen und ließ ihn eilends aus dem Gefängnis. Und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zum Pharao. Da sprach der Pharao zu ihm, ich habe einen Traum gehabt und es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkündigen. Der Pharao sprach zu Josef, mir träumte, ich stand am Ufer des Nils und sah aus dem Wasser steigen 7 schöne, fette Kühe, die gingen auf der Weide im Gras und nach ihnen sah ich andere 7 dürre, sehr hässliche und magere Kühe heraussteigen. Ich habe in ganz Ägyptenland nicht so hässliche gesehen. Und die 7 mageren und hässlichen Kühe fraßen die 7 ersten fetten Kühe auf und als sie die hineingefressen hatten, merkte man es ihnen nicht an, dass sie die gefressen hatten und waren hässlich wie zuvor, da wachte ich auf. Und ich sah abermals in meinem Traum 7 Ähren auf einem Halm wachsen, voll und dick. Danach gingen auf 7 dürre Ähren, dünn und versenkt, und die 7 dünnen Ähren verschlangen die 7 dicken Ähren. Und ich habe es den Wahrsagern gesagt, aber die können mir es nicht deuten. Josef antwortet dem Pharao, beide Träume des Pharao bedeuten das Gleiche. Gott verkündigt dem Pharao, was er vorhat. Die 7 schönen Kühe sind 7 Jahre und die 7 guten Ähren sind dieselben 7 Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die 7 mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind 7 Jahre. Und die 7 mageren und versenkten Ähren sind 7 Jahre des Hungers. Das meinte ich, wenn ich gesagt habe zum Pharao, dass Gott dem Pharao zeigt, was er vorhat. Siehe, 7 reiche Jahre werden kommen in ganz Ägyptenland. Und nach ihnen werden 7 Jahre des Hungers kommen, sodass man vergessen wird, alle Fülle in Ägypten, und der Hunger wird das Land verzehren, dass man nichts wissen wird von der Fülle im Lande vor der Hungersnot, die danach kommt, denn sie wird sehr schwer sein. Dass aber dem Pharao zweimal geträumt hat, bedeutet, dass Gott solches gewiss und eilends tun wird. Nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze und sorge dafür, dass er Amtleute verordne im Lande und nehme den 5. in Ägyptenland in den 7 reichen Jahren und lasse sie sammeln, den fünften Teil also, den ganzen Ertrag der guten Jahre, die kommen werden, dass sie Getreide aufschütten in des Pharao Kornhäusern zum Vorrat in den Städten und es verwahren, damit für Nahrung gesorgt sei für das Land in den 7 Jahren des Hungers, die über Ägypten kommen werden und das Land nicht vor Hunger verderbe. Die Rede gefiel dem Pharao gut und allen seinen Großen, und der Pharao sprach zu seinen Großen: Wie können wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem? Und er sprach zu Josef: Weil dir Gott all dies kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef: Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinen zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen: Der ist des Landes Vater, und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Und er nannte ihn Zaphenat Paneach und gab ihm zur Frau Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters zu On. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten, und er ging hinweg vom Pharao und zog durch ganz Ägyptenland. Worum geht es in doch Josefs Geschichte? Ich habe es am Sonntag in der Ankündigung ganz kurz gesagt. Es ist ein Grundgesetz, wie Gott seine Leute führt. Wie? Er führt sie in die Hölle. Und die, die heute Abend da sind und sagen, mir geht's schweinemäßig dreckig, die wissen, dass das eine Führung Gottes sein kann. Wir haben in unserem Kopf immerfort das festgesetzt: Wenn Gott uns lieb hat, führt er uns Blumenauen im Frieden. Und in der Bibel ist all das nicht wahr. Die treuen Boten Gottes in der babylonischen Gefangenschaft, die Bekenner um Daniel, wurden in den feurigen Ofen geworfen. Ein Mann wie der Daniel in die Löwengrube. Und Gott hat mit ihnen auch manche solche schrecklichen Abstürze vor. Der Nachfolgeweg mit Jesus ist ein schwieriger Weg. Und das ist so toll an der Josefs Geschichte. Man muss es kapieren, aber man kapiert es nie. Die Wege Gottes sind durch die Bibel hindurch immer Wege, dass er seine Leute in ganz, ganz große Bedrängnis führt. Und beim Josef, Sie haben es jetzt das letzte Mal ja gehabt, ist doch die Gefängniszeit so eine hundsgemeine Zeit gewesen. Es ist nicht bloß eine Gefängniszeit, sondern wo er alles auskosten muss an Gemeinheit, auch seiner Mithäftlinge. Warum ausgerechnet dieser Mundschenk ihn vergisst? Wir vergessen ja Geburtstag und so, aber sowas vergisst man doch nicht. Dass er den Pharao an ein ganz großes Verbrechen am Justizirrtum aufmerksam macht. Das hätte er doch machen, vergessen. Es passiert alles, häuft sich auf diesen Josef. Und wir haben in der Bibel doch nicht nur die Gestalt des Hiob, sondern das zieht sich durch die ganze Bibel, dass Gott sein Volk schwer führt und dass seine Leute sehr tief durch müssen. Also es geht um die persönliche Lebensführung. Wenn Sie sich von Gott führen lassen, dann gehört das finstere Tal natürlich dazu. Und es sind Augenblicke, noch einmal, da wo die Brüder den Josef verkauft haben oder wo die Frau Potiphar dieses Schreckliche tut und den Josef hier mit dieser Anklage den Richtern ausliefert. Der hat mich vergewaltigen wollen und so. In diesem Augenblick, wo man einfach sagt, wo ist eigentlich noch Gott? Warum geschieht so was Schreckliches in der Welt? Und die Bibel sagt ganz trocken, das sind die Wege, wie Gott seine Leute führt. In das Fiasko. Aber jetzt müssen Sie das andere auch noch hören. Das sind die Siegeswege Gottes. Kein Mensch ist von Gott so zum Sieg geführt worden wie der Josef. Und Gott kann das nur tun mit Leuten, die er vorher in die Tiefe geführt hat. Wen Gott zum Segen setzen will, die muss er vorher zubereiten im Elend und in der Anfechtung und in der Schwierigkeit. Ich hoffe, dass ich das heute Abend einfach sehen soll. Jetzt ist mir wieder was klar geworden. Im biblischen Sinne muss man einfach lernen. Das ist etwas, was heute ganz stark unterschlagen wird bei unserer, wir haben ja so viele Evangelisten. Ich habe gerade wieder Einladung bekommen nach Holland von einem Pfingstevangelisten, der einfach verspricht, die Lahmen gehen und die Blinden sehen und die Toten stehen auf. Dem würde ich gerne ein paar Särge hinstellen, dass er mal seine Kraft zeigt. Diese Sprüchklopfer, das war einfach, das sei die Wege Gottes, das ist doch verlogen. Lass dich doch nicht bluffen. Sondern wo der Herr wirkt, so ist in der Bibel beschrieben, führt er seine Leute sehr, sehr schwere Wege. Und jetzt das andere. Warum führt Gott diese schweren Wege? Jetzt könnte ich sagen, ist Gott ein Sadist? Will Gott uns bloß quälen? Es gibt ja sowas, dass man Schadenfreude hat, wenn ein anderer leidet, so hat er Gott nicht. Bei Gott ist nichts Falsches in seinem Herzen. Warum mutet er sowas zu? Es geht ja oft uns bei der Seelsorge an Menschen, die trauern, sagen wir Mütter, die ihre Kinder verlieren. Da geht es ja einfach so weit, dass man sagt, ich verstehe es auch nicht. Aber eins sehen wir in der Josefsgeschichte. Also festhalten wollen wir, im Herzen Gottes ist nichts Dunkles, ist auch nichts Böses. Aber warum macht Gott so einen Weg mit Josef? Weil Josef dort in dieser Tiefe zum Segen wird für andere. Wie kann Gott sonst im Gefängnis an Mundschenk und Bäcker Segen wirken? Wie kann Gott sonst im Hause Potiphars Heil stiften? Und auf einmal ist uns so, dass wir sagen, ja, aber hat Gott es überhaupt gewusst? Und dann sagen wir, dann ist ja Gott der Teilhaber dieser ganzen schrecklichen Dinge oder doch mitverursacht. Stimmt nicht. Menschen haben es gemacht. Lassen Sie es ruhig. Menschen ihrer Bosheit haben es gemacht. Aber Gott, der große Geschichtenplaner, Gott, der Gestalter der Geschichte auch ihres Lebens, der plant all die vielen Merkwürdigkeiten ein. Auch die hundsgemeine Art der Brüder Josefs. Auch diese Sklavenhändler, die den Josef kaufen, sie sind alle abhängig von dem, was Gott zulässt, und alles darf nur so weit gehen, wie es dem endgültigen Siegesplan Gottes dient. Am Ende steht der Sieg von Josef. Und Gott macht in all dem Dunkel, auch im Hause Potiphars, bringt dieser Josef ein Stück des Zeugnisses von Gott. Was war das in diesem grausamen Hause dieses Potiphars, wie dieser Josef Glück schuf? Da war doch ein Segen reingekommen, ein Lichtstrahl fällt rein. Wie war das in dem Gefängnis, als der Josef, da heißt es nochmal, und alles, was Josef tat, dazu gab der Herr Glück, wenn der die Zellentüre aufgeschlossen hat und da das Essen gebracht hat für die Mithäftlinge, da hat er ein ermutigendes Wort mitgebracht. Er wurde zum Segen, und zwar in vielfältiger Weise. Er wurde sogar so zum Segen, dass er dem König von Pharao, dem König Pharao, ein unentbehrlicher Ratgeber wurde. Und darum ist so wichtig, dass wir die Führungen Gottes akzeptieren. Denn ich kann auf diese Weise, wenn ich treu in der Führung Gottes bleibe, an meinem Platz ganz viel wirken. Ich habe im Moment ganz große Sorge, ob wir nicht immer nur meinen, man könnte Gott erst dienen, wenn wir auf ganz besondere Aktionen gehen und so weiter. In der Bibel ist es immer so schön, bleib an deinem Platz. Der größte Wirkungskreis, den dir Gott gibt, ist dein Platz. Das ist die Wegführung eines Josef. Der darf nicht im Gefängnis denken, ach, wäre ich doch jetzt auf einer Kanzel. Im Gegenteil. Dort hat ihm Gott eine Einflusssphäre gegeben, wie er sonst nie in einem Amt haben könnte. Bleib in deinem Amt, bleib in deiner schwierigen Lebensführung. Gott setzt dich zum Segen, das ist eine Erkenntnis. Und da löst sich auf einmal auch das Leiden auf, der Kreuzesweg, den der Josef geführt wird, er hat einen Sinn, weil Josef in dieser Dunkelheit Ägyptens zum Segen wird. Doch ein Missionsweg gewesen. Als Missionar kommt er nach Ägypten, sonst wäre er doch nie nach Ägypten kommen. Gott hat es vor. Wir haben das ja vor vielen Jahren mal erlebt, vor 14 Jahren in Äthiopien, wie wir da im Süden unterwegs waren, und da erhielten gerade unsere Begleiter die Nachricht, dass wieder einige treue, kirchenleitende Leute ins Gefängnis gebracht wurden. Und da klopfte der sich auf die Schenkel und sagt, jetzt müsst ihr mal gucken, was jetzt im Gefängnis los ist. Der wird gesungen und der wird gepredigt. Versteht ihr? Weil man dieses Denken hat, wenn der Herr mir einen schweren Weg führt, dann möchte ich diesen Raum nutzen, um von ihm sein Lob zu verkünden. Und jetzt ist bloß die Frage, sind wir immer bloß so um uns kreisen, dass wir immer bloß unser Leid beklagen und sagen, mein Leben ist so schwere Lebensführung? Oder können wir in dieser Strategie denken wie bei Josef und können sie von sich sagen, Gott steht hinter meinem Leben. Auch die ganzen bösen Dinge, die geschehen sind, durch meine Vorgesetzten oder durch vielleicht eine verunglückte Ehe und alles, was in ihrem Leben drin war, hat Gott alles ganz bewusst geschehen lassen. Nicht, weil er mich strafen will, sondern weil er mich zum Segen setzen will und weil ich mit all dem sein Lob verkündigen darf, sein Zeuge sein darf, so wie es Josef war in Ägypten. Und wir sehen auf einmal, wie Gott viele Ziele hat. Wenn ich es einfach mal so zusammenfassen darf, Gott hat viele Ziele. Er will den Potiphar erreichen, auch die Frau Potiphar will von Gottes Liebe erreicht sein. Und darum lässt Gott den Josef in dieses Haus kommen, dass die Frau Potiphar dann dieses Schreckliche tut, da hat sie sich selber gerichtet. Wir sehen, wie das sogar bei dem Mundschenk weitergeht. Nehmen wir mal den Mundschenk als ein Beispiel. Also, der ist mir ein ganz merkwürdiger Mensch. Warum hat er es vergessen? Man verdrängt das ja. Das ist doch klar. Sobald er aus dem Gefängnis draußen war, hat er gar nicht mehr an diese dunkle Zeit seines Lebens zurückdenken wollen. Und darum hat er es vergessen. Und in dem Augenblick, wo er vor dem Pharao stand und der Pharao im Grund ausweglos dasteht, da sagt doch mit einer hochroten Birne am Kopf, mir wird auf einmal wieder bewusst, ich war ja im Gefängnis und ich muss noch einmal von meiner Sünde reden. Er legt ein Bekenntnis ab, man spürt direkt, wie Gott an ihm wirkt und das muss noch einmal raus mit dem Menschen, arbeitet etwas, was in seinem Leben unverarbeitet war und dann erzählt er die Geschichte und da habe ich einen Gefangenen getroffen. Dieser Gefangene, der hat etwas gehabt, was nur von Gott kommen kann. Sehen Sie, der Josef war ein Zeuge Gottes in dieser dunklen Umgebung. Und darum ist es immer wieder wichtig, dass man das so sieht. Gott hat viele Ziele mit vielen Menschen. Gott hat auch Ziele mit Ägypten. Und im Alten Testament steht das schon drin, dass das Volk der Ägypter von Gott gesucht wird. Und darum schickt er einen Josef hinein und Josef als ein Zeuge wirkt dort. Und doch nicht bloß, dass es ihnen die Hungersnot erspart bleibt, sondern weil Gott die Ägypter lieb hat und sie sucht. Jetzt kommt dieses schöne Beispiel, das Sie alle kennen. Wenn Sie einen gewebten Teppich von der Rückseite aus angucken, dann sehen Sie all die wirren Fäden gezogen. Und genau das ist Geheimnis der Führung Gottes. Von der Rückseite aus sehen wir das alles an. Was ist da alles wirr gelaufen? Und von der Vorderseite sieht man das Muster. Sie können erst von der Ewigkeit her das Muster Ihres Lebens erkennen. Fliehen Sie nicht vor dem Kreuzesweg, den Gott auflegt, weil er grundsätzlich allen Christen in irgendeiner Form auferlegt ist. Beim Josef ist es ja so, als er 30 Jahre alt war, kann er zurückblicken. Und erst recht, als die Brüder schließlich zur Buße kommen, das ist ja der Höhepunkt der Josefsgeschichte, am Ende. Das ist ja der Triumph. Nicht, wie sie sich vor Josef beugen, sondern wie sie sagen, wir haben es an unserem Bruder verschuldet. Alles, was passiert ist, haben wir uns selber eingebrockt. Wann sagt es ein Mensch? Es sagt bloß der verlorene Sohn. Ich habe gesündigt. Es geht ja Menschen ganz schwer über die Lippen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Wie die Brüder plötzlich sagen, wir haben gesündigt, wir haben was ganz Furchtbares getan. Und das merken sie erst in der Bedrängnis, ganz am Ende bei Josef. Und dann sagt Josef, im Rückblick, Gott hat es wunderbar gefügt. Ihr gedacht, das Böse mit mir zu machen. Gott hat es super gemacht. Wo können Sie auf Ihr Leben so zurückblicken? Ich sage es Ihnen mal frei weg zu. Sie werden in Ihrem Leben wahrscheinlich kaum eine Station haben, wo Sie die schwierigen Lebensrätsel Ihres Lebens auflösen können. Sie können erst in der Ewigkeit so zurückblicken und sagen, es war wunderbar. Sie werden wahrscheinlich hier nur mit Tränen in die Ewigkeit hinübergehen können, auch vielleicht in dem ganzen Jammer eines schwierigen Lebens. Aber dass der Moment kommt, wo sie die Wege, die verschlungenen Wege Gottes verstehen, das ist das Mutmachende der Josef-Geschichte. So, ich hoffe, dass ich das nochmal zusammengetan habe, war mir nochmal wichtig, auch zum Kapitel 40, die Gefangenenzeit. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr weiter ausdehnen, weil Sie es in der praktischen Übertragung auf Ihr Leben ganz gut selber können. dass die Josefsgeschichte für ein Modell steht, für einen Paulus, der so lange im Gefängnis saß, viele Jahre seines Lebens, für Menschen, die lange krank waren, für einen David, der so viel erleben muss, dass alle seine Kinder, fast alle, einen ganz schrecklichen Weg gehen. War das für den Vater David furchtbar, dass so herrliche Lieder sind. Und in seinem Kinderzimmer ging es drunter und drüber. Kann doch nichts dafür. Bis hin zum Mord und zur Blutschande und allem Möglichen. Und so können Sie die Bibel sehen, warum lässt Gott das zu? Weil er seine Kinder, seine Leute dadurch zubereitet zum Zeugnis, zum Segen, nur dadurch. Und wir sollten endlich wegkommen, diese Erfolgsstorys dauernd zu erzählen, weil sie gar nicht stimmen im Leben. In ihrem Leben sind die heilsamen Zeiten die gewesen, wo Gott ihnen was aus den Fingern geschlagen hat, wo Gott ihnen Schweres zugemutet hat, und da sind sie im Glauben gewachsen. Nie in den guten Zeiten. Es gab im Leben Davids eine gute Zeit, wo er gemeint hat, er hat was ganz Tolles gemacht. Das war, als er die Batseba zu sich ins Bett geholt hat. Er hat gesagt, Gott hat es ja gelingen lassen, war alles super. Und dann muss er sagen, also, das war der falsche Weg. Und die anderen Wege, die haben ihm alle nicht gepasst. Die wurden ihm zuwider. Und das waren gerade, die anderen waren Gottes Wege. Wir müssen aufpassen, die Gotteswege sind für uns gar nicht so schnell erkennbar, weil wir sie vielleicht gar nicht gehen wollen. Und wenn Sie es auch mit den Liedern vergleichen, die wir singen, ist hochinteressant, dass immer wieder die gleiche Erfahrung mitschwingt, in Kreuz und Leiden. Und jetzt gehen wir noch an die Einzelauslegung hin. Was ist das, wenn Gott durch Träume redet? Redet Gott durch Träume? Ja, Gott redet natürlich durch Träume. Gott kann überhaupt alles. Gott kann durch Steine reden und durch Dachziegel und durch Kamine und durch, was weiß ich, Gott kann alles. Was tut Gott? In der Zeit, bis sein Wort geoffenbart war, wo Gott sich festgelegt hat an sein Wort, da steht so viel in der Bibel drin, dass Gott sich gebunden hat, dass die Verheißungen in Jesus bestätigt sind, haben Träume eigentlich immer nur wieder ins Wort geführt. Das ist mir jetzt auch wieder ganz wichtig. Es gibt die schöne Geschichte dieser Diplomatenfrau Bilkischeik aus Persien, die einen Traum gehabt hat nach, weil interessanterweise der Traum in dem Buch Allah, mein Vater, geh, lies das Buch. Also die Träume weisen nur auf die Bibel hin. Ich bitte Sie in Ihrem Leben keinen Traum zu akzeptieren, wenn er noch so fromm geschildert wird, wenn er etwas anderes sagt, als was schon in der Bibel drin steht. Denn wir brauchen nichts Neues mehr. In der Schrift ist alles drin und es gibt auch im 20. Jahrhundert keine neuen Offenbarungen über die Schrift hinaus. Aber in der Zeit, bevor die Schrift gegeben war, hat Gott natürlich durch alles gesprochen. Gott kann auch durch Ihre Träume reden. Ich bin immer wieder froh, dass ich nicht auf meine Träume hören muss und dass ich das Wort habe, das ist viel verständlicher als meine wirren Träume. Dann sehen wir das Nächste, die Welt, das ist der Pharao und die ägyptische Welt. Wahrscheinlich werden wir im nächsten Jahr im März eine Ägyptenreise anbieten, um mal auf diesen ganzen Spuren der ägyptischen Kultur zu wandeln, dieser ganzen ungeheuren Weisheit. Wenn man es nochmal sieht, diese Grabdenkmäler der Pyramiden über einem kleinen Menschlein, diese Hoffnung, einem Menschen Größe zu verleihen, mit Gold umgeben, und dann kam der Tod und sie wussten nicht, was dann wird. Sie gaben die ganzen Grabgeschenke mit. Und dieser Pharao in seiner ganzen Hilflosigkeit, das zeigt uns die Bibel, das ist so wichtig. Wir stehen immer vor der Welt und sagen, die Ägypten ist so stark und so mächtig und die Welt ist so weiß. Und die Bibel sagt, sie sind alle ohne Gottes Offenbarung hilflos. Wenn Sie heute mal sehen, dass die Weltvölker nicht den Balkankonflikt lösen können, sie können nicht das Nationalitätenproblem lösen. Jesus sagt einmal, die Weltvölker werden, solange die Erde besteht, das Hungerproblem nicht lösen können und das Inflationsproblem. Es wäre doch leicht zu lösen. Sie können es nicht. Die Welt ist unfähig, sie braucht den Geist Gottes auch für die Politik. Sie braucht nicht Leute, die von der Kanzel ihnen Ratschläge geben, sondern sie braucht die Eingebung Gottes, es braucht Leute, die beten. Und das ist wichtig, wer in einem öffentlichen Amt ist, braucht die Führung des Heiligen Geistes, damit er Weisheit hat. Und das ist in der Tat schlimm. Wir wollen ja nicht so Politikerwitze machen und so Schelte und was so üblich ist. Aber es ist natürlich mit Händen zu greifen, dass die Politiker diesen Geist Gottes eben normalerweise nicht haben. Und da geht es alles bloß wiedereinander und es wird gesessen und getagen, kommt nichts raus und die UNO außer Spesen nichts gewesen und die Weltprobleme werden wieder gelöst und die Zahl der Hungernden nimmt zu und der Obdachlosen. Und dann steht da, dass Gott seine Boten schickt, die Seelsorger dieser Menschen sein dürfen. Finde ich ganz wichtig. Wir sollten auch für die Obrigkeit beten. Wir sollten auch den Mut haben, denen zu sagen, nur Gott kann euch Weisheit geben, um diese Probleme zu lösen. Ich finde es schon von Bedeutung, dass es unser Bundeskanzler bei der Begegnung der Allianz vor Jahren gesagt hat, wir brauchen Leute, die für uns beten. Vielleicht wissen Katholiken das noch besser, dass eine Obrigkeit, für die gebetet wird, ihren Dienst anders tun kann. Und ich würde auch sagen, das sollte auch als Zeugnis geben, gar nicht in die Detailfragen der Politik und so einmischen, aber immer wieder das zum Ausdruck zu bringen. Die Welt kann das Reden Gottes nicht verstehen. Und Gott redet auch mit den Mächtigen. Und deshalb bräuchten sie Seelsorger, die zu ihnen gehen. Es gibt ja immer wieder Leute, die das schaffen, die es fertigbringen, auch den Großen der Zeit Seelsorger zu sein. In Russland war es im letzten Jahrhundert der Lord Redstock von England. Der ist einfach in die Nobelsalons in Petersburg gegangen mit seinem Testamentchen und hat denen einfach abends Bibelstunden gehabt. Da waren die Minister gesessen, haben sich bekehrt und nachher knien gebetet. Das wünschen wir uns, dass sowas gelingt in aller Stille, wo auf einmal Menschen Gottes Willen erkennen und dann selber auch durchbrechen. Damals haben die Adligen zusammen mit ihren Stallknechten gebetet, nebeneinander in den Salons, weil eine geistliche Erweckung durchkam. Wir wünschen uns das, wie da so etwas Echtes aufbricht. Der Josef kommt zu dem Pharao, er kommt erst über den Umweg des Mundschenken dorthin. Das ist wunderbar beschrieben in der Bibel. Als Kind hat mich das schon fasziniert, wenn mir so schön erzählt wurde. Da steht nämlich im Hebräischen, und sie holten ihn aus dem Loch, wo er als Gefängnis steht. Verstehen Sie, wie der plötzlich zum Friseur geschickt wird und wie alle rumlaufen und die besten Kleider für ihn holen. Jetzt muss er zum Pharao. Und auf einmal hat Gott was mit ihm vor. Und jetzt verfällt dieser Josef nicht in diesen Irrtum, er sei mehr. Sondern er sagt als erstes zu dem Pharao, ich kann gar nichts. Genau wie der Daniel nachher. Ich kann gar nichts, sondern Gott kann. Und wenn Gott will, dann gibt er etwas und ich bin abhängig von der Fürbitte. Gott kann etwas offenbaren. Christen sind gar nicht bessere Leute oder stärkere Leute, aber wir können von Gott reden und sagen, der kann dich aus dem Schlamassel ausmachen. Bei Gott ist die Sache nicht verloren. Es ist ja wunderbar, wie der Josef dieses Zeugnis gibt in dieser kritischen Lage und ihm auch das deutet, was hier nötig ist. Ich will noch mal was dazu sagen. Dieser Traum, den Gott sagen lässt, ist ein Grundmuster, was für alle verantwortlich Handelnde das Wichtigste wäre. Nämlich in guten Jahren sich einen Vorrat anzulegen, damit man in schlechten Jahren etwas hat. Wir hätten unsere ganzen Wirtschaftsprobleme nicht, wenn wir nach diesem Rat handeln würden. Was jeder Christ auch weiß, dass es zur Verantwortung gehört, ich kann auch nicht einfach alles Geld wegschenken und opfern. Sondern ich trage Verantwortung, dass ich vorsorgen muss. Ich muss, wenn ich ins Krankenhaus komme, muss ich auch als Mensch, der was hat, vorsorgen. Das ist eine Christenpflicht. Die Bibel ist nicht einfach so, dass er sagt, du musst Gott vertrauen und kannst einfach leben wie der Hans Guck in die Luft oder so. Nein, ich muss vorsorgen, muss planen und muss wissen, Gott gibt mir heute etwas und das, ich will ja nicht auf das Geld trauen, ich will auch nicht geizig werden, aber ich muss es richtig einsetzen, verantwortlich machen. Die Art und Weise, dass man auf eine kommende Generation, die sowieso kaum mehr kommen wird, weil es keine Kinder mehr hat, einfach Schulden macht, auf so massive Weise, da will ich gar nichts mehr dazu reden, das muss ja jeder merken, dass es irgendwo nicht stimmen kann und dass es niemand mehr zurückzahlen kann. Aber wir wollen nicht über Politik reden, sondern die Bibel ist so weise mit dem, was sie sagt. Es wäre so einfach, so würde eigentlich jeder Fabrikant arbeiten. Ein großer Geschäftsmann hat mir mal gesagt, das ganze Geschäftsprinzip ist bei mir, ich darf nie mit Fremdkapital arbeiten. Ich muss so viel Eigenkapital haben, dass ich meine Expansion machen kann. Wenn ich einmal vom Fremdkapital der Banken abhängig bin, dann ist schon der Niedergang eingeleitet. Das weiß halt Josefs, kann man der Bibel lernen. Sonst kann ich das Geschäft nicht machen. Und wer die Verantwortung trägt, heißt, da muss ich Fürsorge treffen. Mir auch interessant, etwa in unseren Zinsen, die wir mit unseren Leuten in der dritten Welt immer haben. Es fängt doch damit einfach an. In den ganz großen Notgebieten, da etwa in Südtansania, wo unsere Ärzte immer da sind, in Besa oder so, die Leute, die wollen einfach nicht arbeiten. Darf man auch mal sagen. Afrika hungert doch auch viel deshalb, weil sie nicht auf den Acker gehen. Gott hat das Feld gegeben und da ist fruchtbares Land da. Und wenn sie anbauen, dann ist nach 3 Monaten sind die Bohnen alle. Warum soll man auch mehr hinlegen? Und wenn sie mehr haben, verkaufen sie, dass sie Schnaps kriegen. Und die erste Frucht der Bekehrung ist, dass sie einmal vorsorgen und sagen, es kommen 12 Monate. Und da muss ich so viel auf die Seite legen. Und so wunderbar, wie die raus am Missionstag erzählt haben, wo wir diese Vorratsbehälter beschafft haben, dass sie Vorräte anlegen können. Nicht um geizig zu werden, nicht um geldgierig zu werden und Kapitalisten zu werden. So weil es von Christen dazugehört, sein Leben planerisch zu verwalten und ganz schlicht zu sorgen. Und ganz simpel. Und es hilft uns wieder einfach natürlich zu werden mit diesen Dingen. Gut, wir wollen hier uns nicht mehr länger dran verweilen, die Geschichte spricht ja für sich. Wir wollen uns jetzt auch nicht aufhalten an schöne Beschreibungen. Ist ja wunderbar beschrieben, wie der Josef aufwacht, über den Traum erschrickt und es einfach nicht ordnen kann, was soll das? Und er ist einfach bestürzt und bloß aufgewühlt, er findet keine Ruhe mehr. Und die anschauliche Erzählung, die so echt aus dem Leben ist. Ich will nur noch zum Schluss noch etwas sagen. Vielleicht einfach nochmal zusammenfassend, die schweren Wege, das ist Gottes Wegführung und Gottes Berufung für uns. Gott führt uns schwere Wege, weil er einen Segen in diesen schweren Wegen bereitet, auch für die Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Und ich weiß, dass es manche Leute gibt, wo man nach 50 Jahren noch weiß, weil sie mal in der russischen Kriegsgefangenschaft waren, ist in ihrem Leben ein großer Segen passiert. Es gibt unheimlich viele Dinge. Oder einen Tiefgang, weil sie in ihrem Leben was Schweres erlebt haben. Sie müssen es einfach wissen, das ist eine biblische Grundlinie, wo wir festhalten. Dann das Zweite, Sie können nie sehen, wie es ausgeht. Wenn Sie Ihre Lebenssituation anblicken, so wie Josef, muss er sagen, ich gebe auf. Wo ist Gott der Liebe und alles? Sie haben keinen Überblick. Maßen Sie sich nicht an, aus Ihrer kleinen Lebensperspektive Gottes Wegführung zu verstehen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Das ist bei Josef so verzweiflungsvoll und dann kommt plötzlich, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Ganz wunderbar in den Liedern. Auf einmal, da geht's los und dann geht's in Minutenschnelle. Dann wird er zum Friseur geschickt und dann wird der Rock umgehängt. Sie haben selber in ihrem Leben oft erfahren. Wo sie schon alles aufgeben wollten, und das hat überhaupt keinen Wert mehr. Ich will jetzt nicht anfangen, von Geschichten zu erzählen, was wir als Gemeinde erlebt haben vor Jahren, wo es um so einen riesen Millionenkonkurs ging, eines haftenden Gesellschaft, einer großen Wohnbaugesellschaft und so weiter. Nach 2 Jahren plötzlich ohne einen Pfennig rausgekommen, wo er schon vorher sagt, das sind Millionen, die in mir Leben lang hängen bleiben. Und wie dann nachher in der Kirche noch Zeugnis davon gab, von einem Wunder, das er Gott nie zugetraut hat. Das kann man vorher gar nicht denken, wie Gott uns oft auch beschämen kann. Ich kann nicht damit rechnen. Lassen Sie es einfach stillhalten, heißt es in der Bibel. Sei still zu Gott. Da gibt es so ein schönes Blumhardt-Lied im Gesang. Sei still, warte einfach, was Gott tut, wann spricht er sein lösendes Wort. Ich weiß nicht. Aber es ist, ich kann es nicht verstehen. Und dann, das Tolle ist, dass der Josef nie das tut, was wir so gern tun. Neidisch auf die Welt schielen. Ach, warum führt Gott mich so, wenn ich doch jetzt in Ägypten sein könnte? Er hat nie einmal die Sehnsucht gehabt, aus der Führung Gottes auszubrechen und in der Herrlichkeit der Ägypter zu leben. Für ihn war das so klar. Und Sie hören gar nie etwas von Aufmucken. Das ist unglaublich. Sie wissen das natürlich in der Bibel, in dem Bild Josefs, ganz viel schon vom Kreuzesweg Jesu anklingt. Und wir könnten jetzt natürlich viele Bibelstunden halten, um diese Vergleichspunkte zu machen. Der verkauft war und alles mögliche. Das ist bei Jesus noch einmal viel deutlicher geworden. dass Jesus seinen Jüngern sagte, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Aber wenn einer meint, er soll lieber die Welt gewinnen und das problemlose Leben suchen, der kann aus der Nachfolge Jesu ausbrechen. Aber man kann Nachfolge Jesu nicht anders haben, als dass man Teil hat an den Leiden Jesu. Und da geht es nicht nach der Art der Welt. Ich habe oft den Eindruck, dass in unserer Generation jetzt noch einmal ganz stark die Versuchung da ist, dieses erfolgreiche Glücksleben zu haben als ein Christenleben. Und Sie wissen, wie viele in diesem glücklichen Leben ihre Jesusbeziehung verloren haben, ihren Glaubensleben. Und ich weiß, dass es nicht der Weg Jesu ist. Also achte nicht auf das, was die Welt sonst verspricht, außerhalb der Führung Gottes. Und dann sieh doch auf die Aufgabe. Sieh doch auf die Aufgabe. Was kann ich an diesem Platz noch tun? Es ist nicht leicht, wenn einem Gott Schweres auferlegt. Sie haben es doch selber erlebt. Eine unter uns hat es erlebt, wie ein Mann im Krankenhaus war, dass er in Stuttgart einen der gottlosesten Leute zu Jesus führen durfte, den Chess-Fan von Heslach. War einer aus unserer Bibelstunde. Das, weil sie einen Mann besucht hat und guckt hat, wer im Nachbarzimmer liegt, im Nebenbett liegt. Man kann so viel machen. Ich glaube, dass Gott immer wieder überlegt, dass jede Situation, die mir, warum wird mein Mann krank? Warum ist das jetzt? Achten Sie mal darauf, wie kann ich in dieser Situation anderen zum Segen sein? War ihm Josef wichtig? Er hat nie mitleidig sich in sich selbst versenkt, sondern war einer, der gesucht hat, wie kann ich dienen. Und da bin ich überzeugt, dass Gott aus dem Kreuz einen ganz großen Sieg machen will. Und Gott hat aus dem Leiden seiner Leute schon so wunderbare, machtvolle Zeugnisse gehabt. Und Sie wissen, dass es auch in Ihrem Leben die stärksten, eindrücklichsten Zeugnisse waren, die Sie aufgerichtet und ermutigt haben.